Herzlichen Dank für euren Lobpreis, den ihr uns trainiert genommen habt. Ich finde das so etwas Wesentliches und Wichtiges. Herzlich willkommen, denen, die ich nicht persönlich Grüezi gesagt habe. Im ersten Moment, wo ihr gesagt habt, wir sind gespannt, was heute Abend kommt, da könnt ihr bei einem dann auf hoppla. Jetzt muss ich mich aber am Riemen reissen. Aber es geht nicht um mich. Du hast es gesagt, Leo. Gott soll uns beschenken. Und ich war ein bisschen verdutzt, dass mich Gott in eine ganz andere Richtung gelenkt hat, als ich eigentlich erwartet habe, dass er mich lenkt. Ich dachte, ja, ich will so ein bisschen klassisch ein bisschen etwas sagen über Prophetisches und über das Prophezeien. Und hat einen anderen Weg eingeschlagen. Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich in den Ferien, wir sind ja ein paar Wochen vor, zwei Bücher gelesen habe. Das eine heisst Lobpreis als Popcorn, oder Popcorn, ja, ich glaube so ungefähr. Also ein bisschen ein Engländer, der es geschrieben hat, wo er so ein bisschen aufgezeigt hat. Ist jetzt heute nicht gewesen, darum darf ich es so sagen. Dass nicht wenige Lobpreislieder sich um uns trüllen und nicht um Gott. Das hat mich ein bisschen aufgerüttelt, in einem guten Sinn. Und das zweite ist ein Buch von einem Jude, der heisst Alyosha Ryabinov. Er ist eigentlich atheistisch aufgewachsen und erst später hat er wirklich das Jüdische übernommen. Er ist Jude von der Haius, ist, glaube ich, in der Sowjetunion gross geworden. Heute lebt er in Israel und ist ein begnadeter Musiker. Aber er ist einer, der sich sehr mit der hebräischen Sprache auseinandergesetzt hat. Und darum ist es nicht ganz so, wie ich es eigentlich erhofft oder gedacht habe. Aber ich habe gefunden, wenn Gott mich anders lenkt, dann ist das seine Sache und nicht meine. Und vielleicht sind ihr auch nicht so ganz sicher, was die Tragweite könnte sein von dem, was Gott mir gezeigt hat. Ich kann es noch nicht einordnen ganz. Ich vermute mal, dass ihr alle mal etwas gehört habt von griechischem und von hebräischem Denken. Es gibt Leute, die noch auf den Kopf schütteln, das finde ich schon mal gut. Dann ist es sicher gut, dass ich es bringe. Ich habe so landläufig gemeint, bis ich das Buch gelesen habe, Hebräisch Denken, von dem Alyosha. Ja, das Hebräisch Denken ist einfach viel umfassender und man könnte es so ganz anders sehen, so in dieser Richtung. Und so das Griechische Denken ist mehr linear. Aber er geht viel weiter. Und zwar geht er viel weiter von der Sprache her, vom Hebräischen her. Er sagt, dass 1948, wo ja die Juden sich gesammelt haben und den Staat gründen konnten, haben sie ja müssen festlegen, in welcher Sprache dass sie sich unterhalten wollen und welche Sprache das maßgebend ist. Und ich kann nicht genau sagen, wie, aber sie sind auf jeden Fall auch nicht. Aber offenbar hat Gott so geführt, dass sie das alte Hebräisch geholt haben. Weil da haben die von der Synagoge können. Die in die Synagoge gegangen sind, haben Hebräisch können. Aber das alte Hebräisch aus dem Alten Testament, also eine 3000-jährige oder noch ältere Sprache, wo man nicht einmal mehr zur Zeit von Jesus wirklich geredet hat. Er hat ja Aramäisch geredet. Die haben sie früher geholt. Man hat sie schon ein bisschen modernisiert. Es gibt viele Wörter, die im alten Hebräisch nicht drin sind, die sie heute brauchen. Da haben sie früher geholt. Und das ist, also er sagt, da hat Gott uns geschenkt, dass wir wieder Hebräisch als unsere Sprache nehmen. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, das sei vermutlich eine der ältesten, wenn nicht die älteste Sprache überhaupt. Ich will nicht auf alle Details eingehen. Und er schreibt in diesem Zusammenhang in seinem Buch, das im Sacharja 9,13 steht, da sagt Gott durch den Prophet: Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt, und schön noch ein paar Sachen, und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland. Das Wort aufbieten, das da steht im Deutschen, in fast allen Übersetzungen, heisst im Hebräischen offenbar veorarti. Was im Grunde noch heisst aufwecken. Also ich will euch wieder aufwecken. Das heisst, Gott hat Juda, und dort steht auch Zion, wieder aufgeweckt und zum Gegenspieler gemacht vom Griechischen. Nicht vom Land, aber vom Griechischen, auch vom Griechischen Denken. Es ist keine kriegerische Auseinandersetzung gemeint, sondern es ist eine Auseinandersetzung gemeint mit der Art, wie man lebt und wie man denkt. Also so das Hebräische Denken gegen das Griechische Denken. Das wird schon deutlich in den Wörtern, die im Hebräischen gebraucht wird für Griechenland und für Zion. Griechenland hat, das Wort hat, heisst in der Wurzel Wein. Und die hebräische Sprache ist ja sehr bildhafte Sprache, praktisch hinter jedem Buchstaben, sagt er, und da habe ich anderweitig auch schon gelesen, steckt das Bild und steckt das Symbol. Und Griechenland, wie bedeutet Reichtum, Schönheit, Fülle? Und das wird ja deutlich, ich bin ja schnell schauen, griechische Götter, die werden so als Helden dargestellt, oder so selbstsicher. Da innen hat es wahrscheinlich keinen so einen bodybuildeten Mann, wie die dort dargestellt werden. Richtig, also so einfach herrlich. Scheinbar ist das hier nötig oder wichtig gewesen. Also Menschen haben ihre Götter so dargestellt, wow, so sind Götter. Und auch die Olympischen Spiele, die haben ja deutlich gemacht, oder? Das sind ja nur Männer gewesen. So sind die richtigen Männer. Das ist so ein Selbstdarstellungsritual gewesen und es ist auch ein Selbstverständnis von den Griechen oder vom griechischen Denken. Es ist immer mit Reichtum, mit Fähigkeiten, mit Selbstvertrauen aufs eigene Können, auf menschliche Fähigkeiten ausgerichtet. Das ist die eine Seite. Und jetzt zeigt euch spannender Bogen, Zion. Zion, so wie es im Sacharja steht, ist eigentlich die Wurzel Wüste. Trockenes Land. Unfruchtbar. Und das heisst, im hebräischen Denken können wir nicht auf uns selber bauen. Wir sind vollständig, absolut von Gott abhängig. Wir wissen uns, in uns selber liegt kein wirklicher Wert. Es gibt nur eins, Gott vertrauen. Also Zion als Wüste vertraut in allem auf die Offenbarung von außen, von Gott. Von dem Gott, wo Mose begegnet ist und gesagt hat, ich werde mich als der erweisen, wo ich mich erweisen werde. Also ich bin der, wo ich bin. Da heisst auch, Zion ist aus sich selber nicht wertvoll. Erst durch Gott, durch Jahwe, wird es wertvoll und ist es stellt so etwas dar? Ist es der Augapfel von Gott geworden? Mir ist dann durch den Kopf gegangen, ganz schnell, ist mir der David in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt oder euch bewusst sind. Der David hat ja den Tempel nicht mehr bauen. Gott hat klar gesagt, das ist nicht dein Job, das macht dann dein Sohn einmal. Aber der David hat ganz viel zur Verfügung gestellt. Er hat Tonnen von Gold zur Verfügung gestellt für da. Er hat Silber und alles Mögliche hat er zur Verfügung gestellt. Also das war ein riesiges Vermögen, das der David zur Verfügung gestellt hat, um dann den Tempel zu bauen. Also das sind Milliarden eigentlich im heutigen Sinn. Und dann sagt der David, das steht im 1. Chronik 29, könnt ihr das nachlesen, 1. Chronik 29 heisst es dann, gepriesen seist du, Jahwe, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dir, Jahwe, gehören Größe und Kraft, Ehre, Ruhm und Hoheit. Und jetzt kommt es, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dir, Jahwe, gehört Reichtum und du bist es, der als Haupt über alles erhoben ist. Reichtum und Ehre kommt von dir und du bist der Herr über alles. In deiner Hand ist Stärke und Macht und in deiner Hand liegt es, alles groß und stark zu machen. Und das sagt der König, der, glaube ich, die grösste Reich hat, die grösste Ausdehnung in Israel. Alles kommt von Gott. Wir haben es hier auch gesungen, oder? Ich habe so für mich gedacht, ja, wir singen das so eben schnell. Aber ich bin länger mehr am Überlegen, was heisst das konkret? Alles. Alles von Gott. Alles ihm. Muss ich jetzt unter den Tisch kriechen oder unter den Teppich? Oder was heisst das konkret? Oder ist da damit einfach die Haltung gemeint, die der David da zum Ausdruck bringt? Wir haben ja die Tendenz, es einfach als Ehrfurcht und Frömmigkeit zu interpretieren. Aber es meint ganz viel mehr. Es ist das Bewusstsein. Und Bewusstsein ist mehr als Denken. Es ist nicht einfach unser Denken. Es ist das Bewusstsein, dass ich, das sagt der David, ohne Gott nichts bin. Und nichts haben. Und entsprechend geht er mit dem, was Gott ihm anvertraut hat. Und Gott hat ihm sehr viel anvertraut. Geht er mit dem so um. Also das hebräische Denken ist das tiefste, ein Bewusstsein. Zion. Oder wenn ich es auf mich übertrage, ich an sich bin nichts Wertvolles, außer Gott macht mich wertvoll. Was macht das mit dir, wenn du das jetzt so hörst? Ich schlage vor, dass im Moment einfach einmal für uns überlegt, ohne etwas zu sagen, was macht das mit mir? Mit mir hat es etwas gemacht. Ich vermute, dass ihr die Stelle aus dem Jesaja 53,2 kennt. Dort steht über, er sagt Jesus, Jeshua, heisst es, dort wird er eine Wurzel aus dürrem Erdreich genannt, ohne Gestalt und Form, die uns gefallen hätte. Also wenn man es dort wörtlich übersetzt, heisst es, Jeshua ist eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Wir würden sagen, kann nichts wachsen. Also aus dürrem Erdreich kann nichts wachsen. Punkt. Hat keine Gestalt und keine Form. Keine Form. Schon gar nicht eine, die uns gefällt. Und das heisst es über Jeshua, also über Jesus. Und der Johannes sagt im Kapitel 5, 19 im Johannesevangelium, dass der Sohn von Gott nichts von sich aus zu tun hat, sondern nur, was er den Vater gesehen hat, tun. Wer von euch hat das behauptet, dass er nur das tut, was er den Vater im Himmel gesehen hat, tun? Hände hoch. Klar, wir schaffen es, wir sind noch weit, weit von dem weg. Aber wer hat schon mal etwas gemacht, wo er gesehen hat, dass es Gott tun hat? Dran ist am Tun. Ja, da hat es doch einige. Schön. Aber das müsste doch unser Bestreben sein. Und ich habe es für mich einfach überlegt, und ich rede jetzt von mir, wie schnell sind wir am Überlegen, wie schnell schauen wir, wie es andere machen. Was könnten wir von denen profitieren? Ich war früher noch einer, der auch öfters so an Kongress gegangen ist. Und irgendwann habe ich gefunden, oder hat mir Gott auch gesagt, hör auf mit dem. Ich will dir selber sagen, was du zu tun hast und wie du es zu tun hast. Du musst nicht kopieren irgendwo. Ich sage nicht, es sei falsch, an einen Kongress zu gehen. Aber die Haltung von mir war, ich gehe schauen, was die machen und was wir übernehmen können, oder? Und vergessen, dass man den besten Ratgeber dann draussen vorlässt. Weil man ja am Überlegen ist, was man von den anderen übernehmen können. Und gar nicht fragen, was willst du? Also, ich rede jeder von mir, nicht von euch. Gar nicht fragen, was du willst. Der Jude hat geschrieben, dass Jesus somit also der perfekte Hebräer war im Sinn vom ganzen Denken, dass er 100% vom Vater abhängig war und nicht irgendwie aus eigenem abtreiben können. Und das Dramatische für mich ist, dass nicht selten in der Bibel, dort wo eigentlich steht, begreifen, steht Verstand, verstehen. Und dann sind wir wieder im Kopf, merken wir, das ist griechisches Denken. Verstehen, seinen Griff bekommen, selber nachher können umsetzen. Begreifen ist aber viel mehr. Begreifen können wir nur, wenn wir ergriffen sind von Gott. Sonst können wir nicht begreifen. Aber wenn wir in das hineinkommen, müssen wir nicht perfekt sein. Das ist heute auch, hat irgendjemand gebetet, wegen perfekt sein? Können wir gar nicht. Aber wir müssen es auch nicht. Weil Gott alles ist und ich bin ohne Gott nichts. Und da geht es mir nicht um, dass wir als Christen eben senkrecht unter dem Teppich oder waagrecht unter dem Teppich laufen, sondern dass wir im Bewusstsein sind, Gott hat uns alles geschenkt und auch das, dass wir sein Sohn und seine Tochter sind, hat er uns geschenkt. Wir haben es nicht erarbeitet. Oder hat jemand von euch das verdient? Ich habe es nicht verdient. Aber ich benehme mich manchmal so. Und wenn wir in das hineinkommen, dann kann Gott uns brauchen, kann er zu uns reden. Das ist mir wieder aufgefallen, die Geschichte kennen alle auch. Abraham ist besucht worden von zwei Engeln, respektive von Gott. Und dann hat er ihn noch begleitet und dann macht so quasi Gott, soll ich dem Abraham vorenthalten, was ich vorhabe? Und dann tut er es nicht vorenthalten, weil er sagt, er ist mein Verbündeter, er ist mein Bundespartner da auf dieser Erde. Und dann sagt er, du Sodom und Gomorra, und der macht Abraham, du 50. Okay. Ja, und dann geht der orientalische Spass an los. Können es mit 40 eventuell noch sein? Okay. Ja, 40 sind es nur 30. Und dann 20 und dann 10. Und bei 10 hat Abraham die Überzeugung, das wird lange. Hat aber leider nicht gelangt. Ich weiß nicht, ob er noch können auf 5, aber mehr hat er keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber für mich zeigt so, der Abraham ist so abhängig von Gott. Er hat wahrscheinlich schon noch Gedanken gehabt in das hinein. Es ist ihm ja vor allem um die Rettung von seinem Neffen gegangen. Und dann sagt Gott, okay, ich lasse mich auf das ein. Du bist mein Bundespartner. Du lebst mit mir. Und am Schluss ist aber Gott dann so gnädig, dass er den Lot noch rettet mit der Familie. Obwohl es nicht gelangt hat. Und ich habe mir dann einfach überlegt, was heisst das jetzt konkret? Oder was könnte es konkret heissen, das, was ich bis jetzt gesagt habe mit hebräischem und griechischem Denken, für euch als Gemeinde im Blick auf die Zukunft? Für dich selber natürlich, aber auch im Blick auf die Gemeinde von euch in der Zukunft. Überlegt einmal und vielleicht können wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich habe ja gemerkt, dass ihr ganz gut könnt überlegen und auf Gott hören und wahrnehmen. Und nicht nur eben Hirne, sondern wahrnehmen von Gott. Und es geht nicht darum, dass er fertig Konzept schon gar nicht. Oder? Also aufgrund von dem, was ich gesagt habe, ist es, glaube ich, geht es darum, in eine andere Richtung zu gehen. Aber vielleicht hat jemand schon einen Impuls, was das könnte bedeuten für euch als Gemeinde, für eure Zukunft. Auch für euch persönlich, aber vielleicht liegt das mit der Gemeinde euch ein bisschen ringer auf der Zunge, als persönliches Preis zu geben. Überfordere ich euch. Kannst du es nochmal lauter sagen, Bitz? Ist nämlich gut. Ja, sehr gut, ja. Also nicht aus eigener Kraft etwas wollen machen, um uns voranzubringen als Gemeinde. Genau. Gut. Und was heisst das vielleicht? Jetzt könnte man noch überlegen, ja, wie bringen wir das an? Dass man gleich nicht wieder ins ideale Muster kommt vom griechischen Denken und dann anfangen Strategien machen und überlegen und tun. Wie könnte das passieren, dass das nicht passiert, dass man nicht in die Muster vom griechischen Denken. Also, es macht im Fall nichts, wenn man zurückgeht. Aber wenn man es merkt, sollte man dann einfach wieder aussteigen. Das wäre sinnvoll. Der Ruth hat einmal gesagt, wenn man etwas einmal erkannt hat, dann heisst es noch lange, dass wenn man es erkannt hat, dass man es auch umgesetzt hat. Und wenn man es einmal umgesetzt hat, heisst das noch lange nicht, dass man es so verinnerlicht hat, dass es nie mehr passiert. Aber das Dümmste, wenn man umgeht, wenn man liegen bleibt. Also aufstehen, Krone richten und weitergehen. Ist gut. Sonst noch etwas? Hä? Ja, Nähe von Gott immer wieder neu suchen, sein Herz kommen, seinen Schlag, seinen Herzschlag wahrnehmen. Aha. Ich sage dann dazu noch etwas. Andere Sachen? Also Rezeptbücher sind cool zum Kochen. Ja. Ja. Ich habe als Junge, so zwischen in einer Freikirche dazumal, einmal jemanden zu hören, ich bekomme, die Bibel sei ein gutes Rezeptbuch fürs Leben. Da habe ich mir gedacht, hä? Also, mit dem kann ich nichts anfangen. Und dann, ja, sehr gut, dann wissen wir, in welche Richtung, dass man sich entwickeln muss, in der Heiligung. Und dann, ich weiß nicht, ob das von Gott ist oder aus meinem Verstand, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, habe ich irgendwann zurückgefragt, jetzt kannst du mir erklären, wer ist die Schuld, wenn ich es nicht schaffe, mit der Heiligung? Habe ich mich jetzt zu wenig angestrengt? Oder hat mir Gott zu wenig geholfen? Und ich habe den Pastor völlig ratlos gemacht. Er war sprachlos und konnte mir nicht weiterhelfen. Ich bin dann selber nachgegangen. Dann irgendwann, viel später, ist mir wie eine Schuppe von den Augen gefallen, dass die Bibel alles andere als ein Rezeptbuch ist, sondern dass es eigentlich das Buch ist, wo ein Zeugnis ist von Gott, wie er immer und immer und immer und immer und immer wieder den Mensch sucht. Sei es der Einzelne, das hat beim Adam angefangen, nachher bei Kain und Abel, nachher beim Noah, Abraham, Jakob, Isaac, Jakob und so weiter, David. Er hat immer, und als Volk, er hat immer wieder den Mensch gesucht. Und von dem redet die Bibel, ich behaupte in der Zwischenzeit, fast ausschließlich. Nicht ganz, aber fast ausschließlich. Es hat noch so ein paar Seiten, die nicht so lesen, wo ich einmal finde, ja, es hat zwar noch spannende Sachen dazwischen. Aber so, Genealogien sind nicht so spannend zum Lesen. Die hat man im Studium müssen lesen und. Ja. Und da ist mir wie eine Schuppe von den Augen gefallen. Gott ist ein Gott von der Beziehung. Und was er will, ist eine Beziehung mit dir und mir. Nicht ein bisschen, am Sonntagmorgen oder jetzt am Abend da, Stunde, anderthalb, sondern immer, durchgehend. Es hat mir einmal... Nein, ich muss umgekehrt sagen. Wir haben da drinnen im Ring einen Vers aus dem Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und dort steht unter anderem, wir können nicht flüchen und er sagt alles, und, oder? Bis es eben von der Welt im Himmel und in den Totenreich, er sagt es überall, wir können nicht abhauen. Und es hat eine Zeit gegeben, wo das mir... Wenn er so gepasst hat, gefunden, irgendwo soll es doch eine Ecke geben, wo du könntest. Bin ich blöd, oder? Ich habe dann auch gemerkt, hey, Gott kennt mich durch und durch. Und ich selber denke manchmal nicht so wahnsinnig gut von mir. Ich könnte mich manchmal... Aber das macht Gott nicht. Mit dir nicht und mit mir nicht. Er steht zu mir. Wenn ich zu ihm komme, nimmt er meinen Arm. Brutto, nicht netto. Also mit allem drum und dran. Ich muss nicht zuerst alles machen, dass ich hell dastand. Er gibt mir das Kleid, nicht ich muss mir selber geben. In Jesus Christus ist alles erledigt. Hat noch jemand etwas auf dem Herz im Zusammenhang, was es für die Gemeinde bedeuten, wenn man vielleicht ein Stück weit, ich will es auch nicht gegeneinander ausspielen, aber trotzdem einfach mal, wenn man statt schauen, was machen die anderen, wie könnte man es auch machen, man kann so Sachen auch. Aber man dann auch, ich finde, man sollte dann auch Gott fragen, was meinst du jetzt, was das für uns konkret heisst? Ja. Ja, sehr gut. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, er ist das Wesentliche. Er ist, wenn wir an ihm vorbei, und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich so Sachen erlebt habe. Ich habe es zwar aufs Tapet gebracht in meiner Gemeinde, bin aber angeguckt und ich gesagt habe, wir haben einen grossen Fehler gemacht. Ich habe das in drei Sitzungen gesagt. Wir haben einen grossen Fehler, also nicht in der gleichen Sitzung, sondern innerhalb von etwa drei Vierteljahr. Wir haben einen grossen Fehler gemacht. Wir haben angefangen zu planen. Dann haben wir gesagt, Gott gibt den Segen dazu. Dann haben wir gemerkt, oh, die Kosten laufen aus dem Ruder. Wir müssen redimensionieren. Und dann ist es weitergegangen. Dann hat man nochmal über die Bücher und dann hat man nochmal und dann ist das Projekt Bach ab. Und ich habe dreimal gesagt, wir sind wie Schuppen vor den Augen gehalten, wir haben einen wesentlichen Fehler gemacht. Wir haben gesagt, da wollen wir, Gott gibt den Segen dazu. Aber wir haben nie gefragt, Gott, was willst du, dass wir tun sollen? Gefühlte Minute Schweigen, da ist man weitergegangen. Beim zweiten Mal auch, gefühlte Minute Schweigen, weitergegangen. Also, quasi die Traktanten weiter. Beim dritten Mal sagt ein, du kommst immer mit dem Gleichen. Ich habe gefunden, okay, das heisst für mich jetzt, was heisst das? Gott gefragt, Spieg. Ich habe hier zu dem Thema nichts mehr gesagt. Ich gefunden habe, ich habe es dreimal gesagt und es ist nicht auf offene Ohren gestossen. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt, den du gesagt hast. Gott, was willst du, dass wir tun sollen? Ich mache mit euch Wett. Wenn ihr das macht, wenn ihr das wirklich macht, dann wird Gott nicht zum einen sagen, da durch, und zum nächsten da durch, und zum übernächsten dort durch, und zum anderen dort durch. Er wird euch in die gleiche Richtung leiten. Beispiel. Vielleicht habe ich schon mal gesagt, ich habe mal in einer Freikirche ausgeholfen, drei Vierteljahr. Am Sonntag hat immer die Lobpreisleiterin wollen wissen, was ich am nächsten Sonntag predige. Damit sie den Lobpreis entsprechend kann ausrichten kann. Übrigens hat das sehr gut gepasst, was ihr gemacht habt. Ihr habt ja mit Gott geredet und ich auch. Und er mit mir vor allem. Dann habe ich zu dieser Frau gesagt, los, frag du Gott, was sollst du nehmen an Lieder? Ich frage auch Gott. Und ich gehe nicht davon aus, dass er dir etwas völlig anderes sagt als mir. Und sie ist so gewesen. Und das war für die Frau ein riesen Geschenk gewesen und auch eine Erfahrung, dass sie jeden Sonntag hat gemerkt hat, dass thematisch die Lieder zu dem passt haben, was ich dann gesagt habe. Gott hat meistens zu mir erst einmal am Mittwoch angefangen zu schwätzen und Donnerstag hat genau gewusst, vorher muss ich noch gar nicht schwätzen. Und sie hat aber am Montag Bandprobe gehabt, oder? Sie haben am Montag Bandprobe gehabt. Und hat am Montag die Lieder parat gemacht. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn ihr Gott wirklich fragt, wenn das euch ein Herzensanliegen ist, wird er euch auch entsprechende Einheit schenken. Das heisst nicht, dass wir bei allem Detail gleicher Meinung sind. Einheit heisst für mich, wir gehen in die gleiche Richtung. Aber es kann sein, dass wir in den Nuancen verschiedene Meinungen haben, aber ich kann die anderen auch brüderlich und schwesterlich stehen lassen und wir schauen, wie wir miteinander vorwärts gehen. Wenn wir westlich-griechisch denken, dann haben wir einen Plan. Und dann ist uns wichtig, dass der Plan umgesetzt wird. Wenn er den anderen umgesetzt wird, dann kratzt das in meinem Ego. Weil der westlich vorgeht, der vertraut seiner eigenen Logik, seinem Intellekt, dem, was er gelernt hat, auch was die Interpretation von Gottes Wort anbelangt. Übrigens sind wir als Theologen und als Pastoren plus minus so geprägt worden. Man geht mit menschlicher Logik, wenn es hoffentlich noch einigermaßen gut rauskommt, auch noch mit Gebet an biblische Texte an. Aber an sich hat das mit der griechischen Logik zu so abstrusen Konzepten geführt, wie der historisch-kritischen Methode, wo die Bibel auseinanderdividiert hat nach, ein bisschen vereinfacht gesagt, nach den verschiedenen Gottesnamen und nach ein paar anderen Sachen. Und dann plötzlich ist der erste Buch Mose irgendwo von 3 oder von 5 geschrieben worden. Ich weiß es nicht mehr, ich habe mir das Zeug nicht mehr gemerkt. Und so weiter und so fort, vor allem im Alten Testament. Und eigentlich seit 1948 hätte man das Ganze schon lange über Bord rühren. Da hat man eine Jesaja-Rolle gefunden in Qumran. Und bis dann hat man immer gesagt, ja, was abgeschrieben? Hat man x-mal abgeschrieben und das ist dazu gedichtet und weggelassen worden. Und ich habe einmal irgendwo gelesen, dass ein biblischer Text abschreiben, also eine Rolle abschreiben, die hätte man ja müssen abschreiben, das sei eigentlich ein Gottesdienst gewesen. Also man hat das, der, was gemacht hat, der hat in dem Moment Gott gedient und ist in dieser Haltung von Gott gewesen. Und die haben praktische Fotokopie hergestellt. Also, wenn wir heute etwas abschreiben, dann stimmen natürlich Ziele nicht mehr überein, oder? Und Zeiten auch nicht. Also, wir brauchen vielleicht je nach Schriftgröße, wo wir schreiben, vorhanden mehr Platz oder weniger Platz. Die haben praktisch kopiert. Also, es sind gleich viele Wörter auf den gleichen Zeilen gewesen. Und gleich viele Zeilen auf der gleichen Rollenseite. Also man hat, wenn man es aufgemacht hat, ist es ja so nebeneinander gewesen. Und man hat wahrgenommen, der Jesaja, den wir gefunden haben, ist 800 Jahre älter gewesen als der bis dahin bekannte Jesaja. Und in diesen 800 Jahren sind keine inhaltlich verändernde Texte, sagen jetzt mal, Korrekturen passiert. Es hat vielleicht dort und da einmal einen kleinen Fehler drin gehabt, das ist möglich. Aber inhaltlich ist er nicht verändert worden. Spätestens dort hätten wir das gesehen, müssen über Wort hören. Aber wir sind so verhaftet im griechischen Denken, dass wir fast nicht daraus rauskommen. Und was heisst jetzt das? Wieso erzähle ich das? Wieso bringe ich das heute? Weil ich glaube, und das tiefste überzeugt bin, dass wenn wir anfangen, in dem Leben, Gemeinde auf eine ganz andere Art und Weise, also ich selber und Gemeinde als, an sich auf eine ganz andere Art und Weise unterwegs wird sie, als wir es gewöhnt sind in dieser Welt. Ich sage und ich stelle fest, ich kenne auch die sich einmal Gemeinde für Hochchristentum genannt haben, es gibt praktisch keine wirklich urchristliche Gemeinde, weil überall griechisches Denken drin ist. Und jetzt sage ich das nicht im Sinn von, ist hoffnungslos? Nein, überhaupt nicht. Es ist hoffnungsvoll, wenn wir wirklich lernen, und lernen im Sinn von begreifen, dass hebräisch Denken sagt, hey, alles gehört Gott. Ohne ihn bin ich ein Klacks. Das macht meinen Selbstwert nicht kaputt, weil ich weiß auch, Gott ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Und auf Prophetie bezogen heisst das für mich, eines der grössten Hindernisse in der Prophetie ist der Verstand. Als wir angefangen in der Ausbildung prophetisch zu dienen, hatte ich so den Eindruck gehabt, das kannst du nicht sagen. Das ist völlig daneben. Ich erinnere mich an meine erste Prophetie und ich dachte, ja, ich bin jetzt über den Hügel gefahren und habe das herrliche Panorama von den Alpen gesehen. Darum komme ich auf einen Weg in den Alpen und sage, will das dieser Frau sagen? Oder nein, ich kann es eigentlich nicht einer Frau wieder sagen. Ich habe einen Zettel geschrieben, das draufgeschrieben und dann musste man es in den Kübel tun. Und dann hat er eine Flachland-Indianerin rausgezogen, also sprich eine, die weiter oben als Frankfurt die Heim war. Und ich denke, du meine Güte, was soll die mit dem anfangen? Ich weiß vielleicht nicht einmal, was Berge sind. Und dann habe ich verzweifelt Gott um etwas Neues bietet und dann hat mir einfach nichts Neues gegeben. Dann habe ich halt gefunden, ja, der Mann hat jetzt das sagen. Dann haben wir das gesagt. Da ist etwas passiert, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Er sagte, das ist interessant. Da komme ich jetzt schon das zweite Mal über. Wir sind auf dem Sprung als Familie vom Flachland in Deutschland auf Interlaken. Wir wollen dort oben uns niederlassen. Aber wenn ich jetzt noch probiert hätte, etwas auf den eigenen Finger zu zogen, hätte ich ja einen Blödsinn rauslassen wahrscheinlich. Aber das ist das grösste Hindernis beim prophetischen Dienen, dass man sagt, das kannst du dem nicht sagen. Du weißt nicht einmal, du verstehst es nicht einmal, soll ich das verstehen? Was denken die, hat der Daniel oder der Hesekiel oder der Johannes, der die Offenbarung bekommen hat, haben die alles begriffen, was sie gesagt haben? Haben sie uns nur das weitergegeben, was sie haben können mit dem Verstand einordnen? Zum Glück waren sie Hebräer. Es steht mehrfach in der Offenbarung, es ist wie. Also haben ihm eigentlich die Worte gefehlt oder es haben ihm Bilder, die er gesehen hat, hat er nicht können irgendwie so weitergehen, dass es für alle Herzgefühl da verständlich könnte sein. Es ist wie. Genau. Ich hatte jahrzehntelang das Gefühl, meine inneren Eindrücke sagen meine eigenen Fürze. Die sagen auf meinem Mist gewachsen. Also ich hatte schon immer irgendwo Eindrücke gehabt. Und ein einziges Mal ist es gerade gelungen, das zu überbrücken und wir können etwas sagen, was relevant ist. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist, weil es jetzt einfach ganz wichtig ist. Darum hat er so zu mir geredet in meinen Gedanken. Und habe aber weiter so gelebt über Jahre. Mein Verstand ist mir im Weg gestanden, um Bibelstellen wahrzunehmen, wo zum Beispiel Johannes schreibt, dass Jesus nie etwas gemacht hat aus sich selber. Ich habe das Johannes-Evangelium mehrfach gelesen. Die Stelle ist mir nicht hängen geblieben. Wir haben Tendenz, so Sachen zu überlesen. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist bei der Prophetie, ist Haltung. Wir haben es gespürt vorher, hebräisches Denken ist eine demütige Haltung. Und Demut heisst, ich weiss, Gott ist alles. Ich bin ganz auf ihn angewiesen. Ich kann aus mir selber nichts. Das ist Demut. Und nicht, ja, die anderen sind doch besser. Ja, wenn ich so gut könnte wie die anderen. Ich muss mich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Es geht gar nicht um das. Demütig gegen Gott. Und wenn ich Demut lerne, oder das mir klar ist vor Gott, wenn ich das begriffen habe, dann bin ich auch demütig gegenüber anderen Menschen. Dann sollte eigentlich Menschliches keinen Platz mehr haben. Sympathie, Antipathie. Man kann ja manchmal nicht verhindern, dass jemand mir gegenüber sitzt, der per se jetzt im ersten Moment auf mich nicht sympathisch wirkt. Umgekehrt ja auch, ich wirke nicht auf alle sympathisch. Man hat schon jemand gesagt, du schaust so böse. Ich hasse es, vor allem wenn ich am Studieren bin. Und da sind wir herausgefordert. Das sind Stolpersteine. Dort, wo man den Verstand einschaltet und denkt, aha, so wie die aussieht, oder der. Und jetzt noch zu, ich muss schnell schauen, ich bin ein bisschen vom Konzept abgewichen. Genau, einer der wesentlichen Vers, wo es ums Prophetische geht, steht ja im 1. Korinther 14. Dort heisst es, dass wer weissagt, und dort steht Prophetein, also prophezeit, redet der Mensch zum Mensch auferbauend, also baut auf, ermahnt. Und ermahnen ist das gleiche Wort wie ermutigen im Griechischen und tröstet. Also kein Hammer. Du solltest dann schon mal dich ein bisschen am Riemen reissen. Ermahnen kann schon irgendwo etwas auch aufdecken. Aber wenn ja Gott etwas aufdeckt, für was macht er denn, wenn er aufdeckt? Was hat er zum Ziel, wenn er etwas aufdeckt in meinem Leben? Genau, dann wird er heilen. Also er deckt nicht auf, damit er kann in den Wunder guseln oder etwas anderes, sondern er will heilen. Also wenn aufgedeckt wird, dann will er heilen. Ich habe Gott auch gefragt, was er mir aufs Herz legt, prophetisch, mit eurer Gemeinde. Und das Erste, was bei mir gekommen ist, da war ergebnisoffen. Und ergebnisoffen heisst für mich nicht so, wie es war, wenn wir auf keinen Fall mehr. Also machen wir quasi das Gegenteil, sondern wirklich ergebnisoffen heisst, sich aufeinander auf sein Wort einlassen und von ihm offen führen lassen. Da haben auch verrückte Impulse, in Anführungszeichen, sollen Platz haben. Vielleicht im Sinn von weggeruckt von bekannten Denkmustern. Und dann ist mir ganz stark aufs Herz gelegt worden, ich soll auch sagen, lernen hören. Ich weiss, dass etliche von euch das gut können. Ich erinnere mich an eine von diesen drei Übungen, wo ich glaube, gesagt habe, jetzt wollen wir hören. Und ich habe vermutlich nicht gesagt, wie lange hören. Und nach etwa einer halben Minute ist das Hören vorbei gewesen. Also hat man schon angefangen zu reden. Ich weiss, dass dann auch Leute schneller sind im Hören als andere. Ich habe in der Zwischenzeit gelernt, dass das Hören auch eine Viertelstunde gehen kann. Oder noch länger. Und dass ich mich dann wirklich, wirklich auf Gott ausrichte. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mich nicht auf Gott ausrichte, kommt man und sagt, oh, du sollst noch Seb machen. Oh, der Mann ist noch Seb und Seb auch noch. Und mir hat mir noch mal gesagt, alles aufschreiben. Das ist Quatsch. Ich habe sogar gesagt, du, wenn ich wieder brauche, kannst du wieder Führer holen. Ich habe angefangen, mich wirklich, wirklich auf Gott auszurichten. Ich lasse dann bewusst auch innere Bilder vor mir sein, wo ich in den Thronsaal gehe, wo ich vor Gott bin. Und dann bin ich einfach einmal. Und dann kann er anfangen, zu mir zu reden. Und selbst schreibe ich dann auf. Also ich möchte Mut machen, auch in der Gruppe, nicht unbedingt im Sonntagsgottesdienst, aber sonst lernen zu hören, noch vermehrt lernen zu hören und dann zusammentragen. Und etwas weiteres, wo mir gerade wieder aufs Herz gelegt hat, hat man schon länger mal, ist, nehmt eure Kinder ernst. Also, ihr seid zwar schon erwachsen, ich weiss es, aber ihr seid auch Kind von irgendjemandem. Aber ich meine auch die kleineren Kinder. Wir haben ja so Tendenz, wieder mal richtig erwachsen, dann kannst du auch etwas sagen. Kommt einem bekannt vor. Wir haben ja im Hinterkopf, was für Blödsinn das Kind gemacht hat, wie kindisch das zum Teil gewesen sind und wie unverständlich, dass sie sich benahmt haben. Und an dem messen wir sie bei allem. Lernen Kinder ernst nehmen. Gott hat sie ernst genommen. Jesus hat mal gesagt, wir sollen werden wie Kind. Nicht kindisch, aber wie Kind. Und er hat im Psalm 8 gesagt, oder heisst es, du Herr, unser Gott, wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt, über den Himmeln bereitest du deine Hoheit aus. Und aus dem Mund von den reifen Menschen hast du dir ein Lob geschaffen. Ich höre keinen Protest. Genau. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Und eigentlich heisst es ein Bollwerk, das deine Gegner beschämt und alle Feinde zum Schweigen bringt. Und Jesus zitiert das am Palmsonntag, wo die Herren sagen, du, jetzt sag mal dafür, hörst du nicht, was die machen? Sagt er genau das. Hörst du nicht, wie die rufen? Er sagt, ja. Aber habt ihr nicht gelesen, dass aus dem Maul der Kinder und Zeuglein Gott sich ein Lob schafft? Was denkt ihr, wie viel Heiliger Geist lebt in einem Kind, das mit Jesus unterwegs ist? Ah, cool. Gleich viel wie in mir. Hat der Heilige Geist ja gleich viel Platz in meinem Kind wie bei mir auch. Wir schieben die ab. Ich habe nicht gegen Sonntagsschule, versteht mich auch nicht falsch. Aber ich habe das mal jemandem erzählt und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir. Also die tun hin und wieder am Sonntag im Gottesdienst, sind Kinder dabei und dann prophezeien. Also tönt Kind prophetisch der Erwachsenen dienen. Cool. In der Schweiz, wohlverstanden. Nehmt Kind ernst. Lasst auf sie, fragt, was sie auf dem Herzen haben, was Gott da betrifft. Ich würde zusammenfassen. Hebräisch denken gegen griechisches Denken. Gott ist ganz stark drum. Gott ist alles. Ohne Gott bin ich nichts. Und ich könnte sagen, eigener Verstand gegen Demut. Griechisches Denken ist, hey, wir sind super. Und griechisch Denken ist, hebräisch Denken ist, so wie es der David gesagt hat, eigentlich gehört alles dir. Wirklich alles. Und da ist die Frage, was heisst das, wenn mir das bewusst wird? Und jetzt zum Prophetischen. Wir, also die, die prophetisch stehen, meine Frau und ich, wir nehmen uns einmal noch draus. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir sind auch immer noch Menschen und wir sind immer noch unterwegs auf dem Weg dorthin, dass wir den Verstand können, in diesem Bereich noch mehr auf die Seite schieben können. Das gelingt uns nicht immer und wir haben in diesen Übungen auch relativ gut kennengelernt. Und darum finden wir es eben gut, dass drei andere da sind. Sie werden euch dienen. Ich sage jetzt mal 5 bis 7 Minuten. Du hast das Diktiergerät nicht dabei, gell? Ah, er hat das Diktiergerät dabei. Dann können wir das sogar rüber, wenn wir da die Mailadresse angeben, können wir das mündlich rüber. Also, aber ich mache euch Mut, nicht mindestens das, was ihr wichtig findet. Das ist schon wieder griechisches Denken. Schreibt es mal ab. Und keiet nichts in den Kübel von dem, was ihr zu hören bekommt. Es kann sein, dass in 2, 3 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren ja plötzlich merkt, hey, das ist doch uns einmal gesagt worden, wir haben hier nichts anfangen damit, aber jetzt sind wir dort. Die drei, die euch dienen, die hören, geben Bilder oder Eindrücke weiter, vielleicht auch Bibelwort, dann unter Umständen interpretieren. Interpretation ist nicht immer sicher, dass sie ganz verhebt. Das andere haben, ist dann euer Job. Also das Prüfen vor dem Heiligen Geist ist euer Job. Vor dem Heiligen Geist prüfen und nicht passt mir nicht. Und das Umsetzen sowieso. Und das mit dem, es gibt sogar Beispiele in der Bibel, weiss ich, wo das steht, wo die Interpretation nicht gestimmt hat. Jetzt weiss ich nicht, was du meinst. Okay, ich kenne jetzt gerade nicht, kann durchaus sein, dass es stimmt. Mir ist ein anderer durch den Kopf gegangen. Ist super, ist gut. Kannst du mir nachher noch sagen, wo es steht? Entschuldigung, ich wollte dich nicht bloßstellen. Nein, mir ist ein anderer durch den Kopf gegangen. Apostelgeschichte, gegen den Schluss. Paulus in Caesarea, beim Philippus und bei seinen 4 Töchtern, die prophetisch gedient haben. Also von dem steht gar nichts. Da kommt Agabus, nimmt seinen Gürtel im Paulus-Sinn und sagt, dem, wo der Gürtel gehört, der wird in Jerusalem gefangen genommen. Und aufgrund von dem haben sie gesagt, oh, gang ja nicht nach Jerusalem. Und haben ihn gebetet, so wie es steht, haben sie ja gebettelt. Und als sie dann gemerkt haben, wir können ihn nicht abhalten, haben sie aufgehört. Da, was er gesehen hat, Agabus, hat gestummt. Paulus ist ja verhaftet worden. Paulus ist vor Gericht gestellt worden und hat sich auf den Kaiser berufen. Aber dass er nicht gehen soll, ist offenbar nicht von Gott gewesen. Also eben, das kann passieren. Gut. Jetzt schlage ich vor, dass ich noch bete. Und dann könnt ihr noch 2, 3 Lieder spielen, 2 vielleicht. Und dann lassen wir eine CD laufen, dass die, die da innen noch wollen, einfach sich überlegen, weiter dranbleiben. Ihr könnt auch auf mich suchen, wenn ihr Fragen habt. Darum bin ich da und nicht dorthin. Und die, die wollen, also der, der einfach am schnellsten ist, kommt zuerst dran. So. Könnt ihr euch prophetisch dienen lassen. Vielleicht wird es mit dem Essen ein bisschen später. Beim Paulus sind sie ja mal oben runtergehauen. Also, so lange mache ich nicht. Einzeln. Nein, ich würde sagen einzeln. Oder? Ist gut. Einzeln, ja. Und wenn einer rauskommt, kann der nicht stehen. Also, ihr müsst nicht meinen, sie brauchen eine Pause. Wenn wir am Kraftwerk dienen, und das Kraftwerk ist ein bisschen grösser, aber Gruppen 3 ist gut, dann machen wir eins am anderen. Also, aufnehmen, abschliessen, nächstes. Gott ist schnell. Vater im Himmel, ich preise dich und bete dich an. Und es ist mein eigener Wunsch für mich, aber auch für jedes Einzelne, der da drin ist, dass du uns dein Denken, wo du in die Sprache vom Hebräischen eingelegt hast, dass du das uns einfach wie einpflanzt. Dass das ein Teil von uns wird. Dass wir uns einfach bewusst sind, ohne dich sind wir niemand. Aber in dir sind wir alles. Und in dir können wir Berge versetzen. Können wir Bäume ausreißen. Im übertreiten Sinn. Aber nicht in unserer Kraft, sondern in deiner Kraft. Du hast manchmal mit ein paar wenigen Soldaten riesen Heere in die Flucht geschlagen. Aber du hast es gemacht. Nicht die paar Soldaten sind schuld gewesen. Herr, lass du das Denken in uns innen einfach verwurzelt werden. Und nimm du das versuchte griechische Denken unter deine Herrschaft. Wir wollen nicht von uns gross denken, sondern von dir. Und das nicht nur im Gottesdienst, sondern im Leben. Und ich danke dir, dass du weiter zu uns redest und dass du jetzt auch den Dienst von der Prophetie segnest, dass du die Adriana, die Alexandra und Andrea und der Martin, dass du sie segnest, dass du sie ausfüllst, dass du durch sie kannst reden. Amen.